Hallo, mein Name ist Michael Kareda und hier ist eine neue Ausgabe des Eule-Podcasts. Ich habe bei mir Professor Thomas Kaufmann. Heute, da machen wir weiter bei dem Thema, das Philipp Greifenstein in dem letzten Podcast mit Lyndall Roper besprochen hat. Nämlich, es geht bei uns den Sommer über um den Bauernkrieg, wo wir uns ja im 500. Gedenkjahr befinden. Wenn euch das interessiert, hört gerne in den letzten Podcast rein. Heute machen wir weiter mit der zweiten großen Veröffentlichung. Thomas Kaufmann hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Bauernkrieg, ein Medienereignis, was eine besonders spannende und neuartige Perspektive auf den Bauernkrieg wirft, nämlich durch eine mediengeschichtliche Brille betrachtet. Bevor wir nun gleich starten, noch der kleine Hinweis am Anfang. Wenn euch unser Podcast-Projekt gefällt, dann geht doch in den Podcatcher eurer Wahl, gebt uns eine Sternebewertung oder Herzchen oder was auch immer der anbietet und geht auch gerne auf eulemagazin.de/abo, um doch einen kleinen Obolus da zu lassen und unsere Arbeit auch finanziell zu unterstützen. Das würde mich sehr freuen. Herr Kaufmann, ich habe Ihr Buch gelesen und fand es wirklich äußerst spannend und es hat mich auch so ein bisschen erschreckt. Vielleicht können Sie mir da helfen, weil ich bin gebürtiger Breisgauer. Ich war sehr gut im Geschichtsunterricht, ich habe immer aufgepasst. Ich kann Ihnen auch regional sehr viel über Römer, die Burgruinen und die Heraldik erzählen, was man eben dann immer so in den Lokalblöcken des Geschichtsunterrichts macht. Ich habe bei Ihnen zum ersten Mal in meinem Leben, obgleich ich auch Theologie studiert habe im Anschluss an mein Abitur, den Namen Jos Fritz gehört. Wie kann das sein?
Also das ist mir jetzt im Hinblick auf Ihre Biografie auch nicht verständlich. Es gibt sogar eine Kneipe in Freiburg, die nach Jos Fritz heißt. Gerade der Breisgau ist relativ intensiv in der Bundschuh-Erinnerung. Also insofern, wir haben das interessante Phänomen, dass es regionale Erinnerungskulturen in Bezug auf den Bauernkrieg gibt. In Fellersheim etwa bei Worms erinnert man sich tatsächlich relativ konstant an ein großes Massaker. In Frankenhausen haben wir lokale Erinnerungstraditionen. Mhm. Wir haben auch in Memmingen eine sehr starke bauernkriegsbezogene Erinnerungskultur und in verschiedenen Allgäuorten. Also das eigentlich Interessante an der Bauernkriegsmemoria ist, dass sie sich regional sehr spezifisch gestaltet. Da haben auch Bauernkriegsmuseen eine gewisse Rolle gespielt, etwa in Böblingen in Anknüpfung und in Erinnerung an eine große Schlacht, die dort stattgefunden hat etc. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr stark politisch geprägte Erinnerungskultur, die, so vermute ich, im Breisgau nicht wirklich einschlägig gewesen ist und die natürlich sehr stark auch mit der marxistischen Inanspruchnahme des Bauernkrieges in der DDR-Historiografie und Erinnerungskultur greifbar wird.
Eine mediengeschichtliche Betrachtung, die kann sich eigentlich gar nicht so richtig davon frei machen, dass sie direkt über das heute auch etwas aussagt, weil doch die Mediengeschichte sehr stark und unmittelbar eingreift in auch dann jetzt, wie Sie selber gesagt haben, in so eine Erinnerungskultur, die sich ja heute zeigt. Also die Tatsache, dass ich jetzt vielleicht mutmaßlich im besonders katholisch geprägten Breisgau heute, zumindest in vielen Ecken, in den nördlicheren, wenig davon mitbekommen habe, während es noch in den protestantischeren Regionen oder dann eben in der ehemaligen DDR eine große Erinnerungskultur gibt. Sie gehen sogar so weit zu sagen, dass es sich um den ersten Medienkrieg der europäischen Geschichte handelt, beim Bauernkrieg mit den Ereignissen um 1525.
Meine Ausgangsfrage war, warum ist eigentlich 1525 eine ziemlich umfassende Aufstandssituation entstanden? So etwas wie ein Flächenbrand im Unterschied zu den vorreformatorischen Bauernaufständen, die wir in reicher Zahl kennen. Wir haben seit dem 13., 14. Jahrhundert verdichtete Informationen über Aufstände der Bauern. Diese Aufstände waren in der Regel lokal oder regional konzentriert. Das gilt auch für die letzten vorreformatorischen Bauernaufstände, den armen Konrad in Württemberg und den Bundschuh im Breisgau. Das waren sozusagen jeweils Zusammenschlüsse von Bauern mit bestimmten Aufstandszielen, die sich allerdings auf eine im Ganzen homogene rechtlich-politisch-soziale Situation in den jeweiligen Aufstandsgebieten bezogen. Und für mich war dann die Frage, ja, und wieso explodiert das 1525 so? Was haben eigentlich diese Allgäuer Bauern, die Bodenseebauern, der Baltringer Haufen, was haben die eigentlich mit den Leuten in Mühlhausen zu tun? In rechtlicher Hinsicht stellt man fest, die Situationen sind vollständig unterschiedlich. Ja, Leibeigenschaft, wie wir sie etwa im schwäbischen Raum haben, gibt es in der Form in Thüringen gar nicht. Was ist also sozusagen das, was die Bauernschaft oder die Bauernschaften der verschiedenen Aufstandsregionen in dieser Weise zusammengebracht hat? Und da kommt man, ob man will oder nicht, zu dem Ergebnis, naja, bei all diesen Aufständen haben die 12 Artikel eine entscheidende Rolle gespielt. Die 12 Artikel sind also so etwas wie ein Auslöser einer Entschränkungsdynamik, die überhaupt erst jene sozusagen transregionalen, translokalen Aufstandsgeschehnisse und deren Interaktionen zu erklären erlaubt.
Da müssen wir dann, glaube ich, kurz mal erklären, weil das bestimmt vielen gar nicht so klar ist. Was sind denn eigentlich diese 12 Artikel? Also diese 12 Artikel, das sind Forderungen, die entstanden sind in Memmingen, in dem Umkreis der Bauernaufstände dort.
Ja,
Und
wir
da,
wissen aufgrund unserer
ja.
historischen Rekonstruktion, dass diesen im Druck erschienenen 12 Artikeln eine handschriftliche Version zugrunde lag, die überarbeitet wurde. Diese handschriftliche Version war eine Version, die die zur Stadt Memmingen gehörigen Bauernschaften gegenüber dem Stadtrat von Memmingen artikuliert haben. In der Veröffentlichung, die dann 1525 im März erschien, war jeder Hinweis auf Memmingen getilgt. Es gab auch überhaupt gar keinen Hinweis auf irgendeine regionale oder lokale Einschränkung, schon gar keinen Hinweis auf irgendeine Verfasserschaft, sondern sie gerieren sich, diese gedruckten 12 Artikel gerieren sich als die, ja, wenn man so will, Magna Carta, die Grundrechtsdeklaration aller Bauernschaften, aller weltlichen und Herrscher und weltlichen und geistlichen Herrschaften. Also im Grunde ein universaler Anspruch. Und diese sozusagen Universalisierung, die Bauern als Bauern bestimmte Rechte und bestimmte Forderungen zuschreibt, ist eine wirklich neuartige, ist ein neuartiger Sachverhalt, weil er natürlich im Grunde überwindet oder ignoriert, überschreitet, dass die Bauernschaften jeweils sehr spezifische Lebensverhältnisse in ihren jeweiligen rechtlich-sozial-politischen Kontexten hatten.
Wir haben hier aber was ganz Neues, was diese mediengeschichtliche Wolte dann auch zeigt oder Besonderheit dieser Schrift, nämlich erst die Existenz der Schrift und vor allem ihre gezielte Verbreitung produzieren eine Masse, eine Menge, ein Volkshaufen an Bauern, die sich dann erst als eine, marxistisch gesprochen, Klasse verstehen können, nachdem diese Schrift sie als ein kollektives Wir definiert.
Meines Erachtens haben wir hier ein Phänomen der Performance vor uns. Das heißt, dieses Dokument behauptet etwas und es schafft genau dies, was es behauptet, durch den Akt der Veröffentlichung selbst. Das heißt, die Bauern denken, okay, ja, natürlich, wir gehören alle zusammen, wir haben bestimmte Grundrechte, wir haben bestimmte sozusagen Eigenschaftsmerkmale, die uns als Bauernschaften verbinden. Und das Ganze ist natürlich mit einem eminent religiös-theologischen Sinn unterlegt. Der erste der 12 Artikel fordert die freie Pfarrerwahl. In Artikel 3 wird aus der Tatsache, dass wir durch das Blut Christi erlöst sind, die Herrschaft von Menschen über Menschen in Frage gestellt. Gleichzeitig wird ziemlich schamhaft zweimal Römer 13 zitiert. Das Hochinteressante an dieser Forderung ist natürlich, dass sie etwas im enorm Überschüssiges hat. Wir wissen aus der Geschichte des Christentums, brauchen nur bei Paulus anfangen, dass Sklaverei und die Freiheit in Christus nicht ohne weiteres als unvereinbar angesehen wurden, sondern im Gegenteil, der Apostel darauf besteht, dass die Freiheit in Christus anderer Art ist, als dass sie die Befreiung aus der Sklaverei zur notwendigen Folge hat. In gewisser Weise behaupten die 12 Artikel das Gegenteil. Sie fordern sozusagen aus der Befreiung durch Christus die Absage an Leibeigenschaftssachverhalte. Interessant ist natürlich auch die schöpfungstheologische Begründung des freien Zugriffs auf, wir würden sagen, Ressourcen dieser Welt, also Wasser, Fluss, Fischrechte, Wald,
Energie in Form von Holz.
genau, Energie, Jagdrechte etc., die seitens der weltlichen und auch geistlichen Obrigkeiten zusehends beschritten wurden, wo die Bauern dann im Grunde unter Rekurs auf ältere Rechte darauf bestehen, dass sie diese Zugriffsmöglichkeiten auf die allgemein verfügbaren Ressourcen auch weiterhin in Anspruch nehmen dürfen.
Ja, also da fasziniert mich dann, dass die Spuren des Bauernkriegs doch so medial sind und wir ja auch viele Zeugnisse haben und man merkt an ihrer Antwort auch diese Vielschichtigkeit, also was immer changiert zwischen dem alten Westdeutschen gegen ehemalig Ostdeutschen Historiker. Streit im Hintergrund, sage ich jetzt mal so, in der verschiedenen Erinnerungskultur ja auch noch mitschwingt. Deutet man das jetzt stark materialistisch, revolutionär, oder betrachtet man es eben, ja, da fällt mir die westdeutsche Perspektive schwer zusammenzufassen, eher so ideengeschichtlich als Teil des konfessionellen Konfliktes, der da sich bahnbrach. Was wurde denn da eigentlich verhandelt im Zuge der Bauernkriege oder besser noch in der Publizistik durch und über die Bauernkriege? War das jetzt diese soziale Gerechtigkeit? War es tatsächlich ein Ringen um Gottes Wille, also um theologische Streitigkeiten? Oder war es schlicht das Recht einer ausgegrenzten Gruppe gehört zu werden?
Also, ich denke, im Kern der Bauernkriegspublizistik geht es um ein Konzept einer christlichen Gesellschaft. Ergeben sich aus der christlichen Orientierung, die so etwas wie ein allgemeines Anliegen war, dass man unter Rekurs auf das Neue Testament und die dort enthaltenen sozialen Normen Gesellschaft zu gestalten hat, war in gewisser Weise unstrittig. Auch zwischen sozusagen den sich formierenden religiös-konfessionellen Großgruppen der evangelischen und der katholischen. Also, dass man nicht die Bibel einfach ignorieren kann, etc. Nur die Frage ist, wie diese Gesellschaft zu gestalten ist. Da haben die 12 Artikel, die sich als Stimme der Bauern gerieren. Ich selbst bin überzeugt, dass es ein Städter ist, der dahinter steckt, und der sich sozusagen zur Stimme der Bauern erhebt und selber anonym bleibt. Das Anliegen dahin geht, so etwas wie eine Christianisierung der zeitgenössischen Gesellschaft zu erreichen. Es geht auch sehr stark um das Konzept von Brüderlichkeit. Man möchte untereinander, man verschwört sich, man schließt Bünde und man versucht auch, dafür gibt es jede Menge Beispiele, zwischen Städtern und bäuerlichen Aufstandsgruppen, aber auch zwischen bäuerlichen Aufstandsgruppen und Niederadligen in gewisser Weise Verschwörungen, Bundesgemeinschaft zu erzeugen. Und dem liegt, glaube ich, das Konzept zugrunde, dass wir als Christen eine gemeinsame Gesellschaft zu schaffen haben, jenseits der bisherigen Barrieren. Man ist sich einig, in gewisser Weise, dass der Klerus sein Existenzrecht verwirkt hat. Im Hintergrund steht natürlich massiv Luther. Ja, Luther ist in gewisser Weise der Brandstifter schlechthin, der Luthers Infragestellung einer spezifischen Dignität des geistlichen Standes, die er in der Schrift an den christlichen Adel programmatisch formuliert hat, 1520, ist natürlich, wenn man so will, die Axt an der Wurzel des zeitgenössischen Gesellschaftssystems. Und auch Luther ist derjenige, der am lautesten, am vernehmlichsten und am wirkungsvollsten dafür eintritt, geistlichen Herrschaftsträgern Zehntzahlungen zu verweigern. Den weltlichen Herrn schon, aber den geistlichen Geld zu zahlen, ist seines Erachtens unangemessen, weil diese Geistlichen eben schlichtweg Geistliche zu sein haben und keine politischen Herrschaftsaufgaben wahrzunehmen. Und insofern ist der urreformatorische Impetus, der in der Publizistik des Jahres 1520, vor allem in der Adelsschrift, in der Freiheitsschrift etc. artikuliert wird, natürlich in gewisser Weise eine Conditio sine qua non des ganzen Bauernkriegsgeschehens. Der Bauernkrieg ist, im Unterschied zu dem, was ich von meinen Lehrern hören durfte, musste, nicht etwa etwas vom Bauernkrieg, von der Reformation unterschieden ist, sondern der Bauernkrieg ist integraler Bestandteil jenes Phänomens, das wir Reformation nennen. Das heißt, die Mobilisierung, die gesellschaftlichen Mobilisierungseffekte, die durch die frühreformatorische Publizistik seit 1519, 20 erreicht wurden, zunächst im städtischen Raum, aber natürlich auch darüber hinaus, sind eine Conditio sine qua non der bäuerlichen Erhebung.
Also machen Sie sich eigentlich ja doch die traditionelle katholische Deutung des Bauernkrieges zu eigen, wenn Sie das so sagen, weil es dann ja sich auch um einen innerkonfessionellen Streit über eine korrekte Auslegung und dann auch in die Tatumsetzung der reformatorischen Lehre handelt.
Ich denke, die Katholiken, also die zeitgenössischen Autoren Emser, Koch, Leos etc., die haben natürlich den Braten gerochen. Und sie hatten ja in gewisser Weise auch recht. Ja, ohne Luther hätte sich diese ganze Entwicklung überhaupt nicht vorstellen lassen. Das ist ganz, ganz klar. Dass Luther das natürlich ableugnet und die braven Lutheraner in keiner Weise für sowas Grausames wie die Abschlachtung von 100.000 Bauern verantwortlich sein wollen, versteht sich auch von selbst. Also diese apologetischen Reflexe, die ja schon im Jahr 1525 massiv einsetzen, sind natürlich genauso unwahr wie die schlichte Anklage, es liegt alles an Luther. Aber ohne Luther und ohne die reformatorische Entwicklung wäre es natürlich niemals dazu gekommen. Und das haben Leute wie Koch, Leos und Emser glasklar gesehen und auch entsprechend artikuliert. Also ich würde in der Tat sagen, ein Stück weit würde ich diese Stimmen auch rehabilitieren oder zu rehabilitieren für berechtigt halten, weil es sozusagen von der historischen Rekonstruktion schlechterdings ausgeschlossen ist, diesen Bauernkrieg ohne den Vorlauf einer reformatorischen Bewegung überhaupt zu verstehen.
Und Sie haben das ja dann auch medial inszeniert als eine theologische Auseinandersetzung geschrieben, oder Sie haben nicht gesagt theologisch, sondern eben eine Suche im Zuge der Frage nach einer christlichen Gesellschaft und einer Christianisierung, der Gesellschaft, sodass man besser und genauer suchen müsste nach einer Bauerntheologie. Also die Bauern nicht auch so klischeehaft als irgendwie einen dummen Haufen abzutun, der sowieso nicht liest und nur am Materiellen interessiert ist, sondern schon auch als eine Gruppe und Bewegung von Menschen, die ganz ernsthaft, kontextuell Interesse daran haben, sich am theologischen Diskurs der Zeit in irgendeiner Weise zu beteiligen. Und müsste man dann auch nicht heute sagen, wir untersuchen mal genauer, ob es so etwas gibt wie eine Bauerntheologie, eine ländliche Theologie, die auch die Reformationstheologie prägt?
Der Einleitung ja meine liebe Kollegin und Freundin Lynn Roper erwähnt. Da dissonieren wir doch eindeutig, denn ich stoße da an methodische Grenzen. Ja, und ich denke nach wie vor wieder, und das ist ja sozusagen auch eine der Mitgift meines akademischen Faches der Theologie, dass wir beinhart quellenkritisch operieren und nach Maßgabe der mir sozusagen methodisch einsichtig erscheinenden Verfahrensweisen stoße ich an bestimmte Grenzen und werde der ipsissima vox rusticorum, der wahren Stimme der Bauern, jedenfalls nicht in den gedruckten Materialien angesichtig. Für mich sind die 12 Artikel nicht die Stimme der Bauern, sondern eine Bauern nahegelegte Stimme, die bäuerlich rezipiert wurde. Aber wir haben sozusagen mit einer Zwischengruppe zu rechnen, mit Go-Betweens, interagierenden städtischen Akteuren, die lese- und schreibfähig sind und die sich als, ich sag mal, Resonanzverstärker, als Bauernversteher, als Bauernflüsterer, als Leute, die bäuerliche Interessen zu artikulieren, sich anheischig machen, zu rechnen. Und diese Leute sind eine ganz entscheidende Vermittlungsinstanz zwischen dem Prozess, den wir Reformation nennen, und den bäuerlichen Aufständen. Ohne die kommen wir nicht aus.
Also ja, wir kommen einfach nicht ran an diese Substanz einer Bauertheologie. Es wäre alles zu sehr im Vagen und eine zu starke Mutmaßung, beziehungsweise heutzutage auch wieder eine akademische Zuschreibung. Also die Quellen sind einfach nicht da, verstehe ich Sie da richtig?
Wir haben Hinweise auf einzelne sozusagen Störaktionen, bäuerliche Störaktionen, die, was weiß ich, Glockentürme stürmen. Wir haben natürlich, sprechen auch bestimmte Handlungen, insbesondere antiklerikale, antimonastische Handlungen für sich. Ja, Roper und ihre Gruppe haben rekonstruiert, dass über 500 Klöster platt gemacht wurden im Bauernkrieg. Also der Impetus, sich gegen die monastische Lebensweise als eine parasitäre zu wenden, ist ausgesprochen stark. Die Klöster hatten natürlich dann auch eine strategische Funktion, um die Bauernhaufen in gewisser Weise zu ernähren. Sie waren auch einigermaßen schutzlos, insofern eine leichte Beute. Aber vorangegangen war natürlich eine massive Desavouierung der monastischen Lebensform durch die reformatorische Propaganda. Ich meine, was mussten sich die Mönche nicht alles anhören von Akteuren wie Luther und anderen? Wir haben im Vorlauf in gewisser Weise der bäuerlichen Übergriffigkeit auf die Monasterien haben wir eine Klosteraustrittswelle, die reformatorisch induziert ist. Devotis Monasticis, Luthers Schrift von der Wartburg vom Herbst 1521, delegitimiert die klösterlichen Gelübde und bietet in gewisser Weise eine carte blanche für die Abkehr von der monastischen Existenzform. Und die Bauern ziehen in gewisser Weise aus solchen Überzeugungen, solchen Forderungen, solchen propagandistischen Vorstellungen ihre handgreiflichen Konsequenzen. Aber daraus jetzt eine Bauerntheologie zu machen, fehlt mir persönlich die Fantasie.
Aber gut, dass Sie den Antiklerikalismus ansprechen. Da war es ja so, Sie haben ja auch jetzt rekurriert auf die ganz große Entdeckung von Lyndall Roper und ihrem Forschungsteam, dass in viele Klöster eingebrochen wurde, die niedergebrannt wurden. Also das war schon bekannt, aber hier gibt es nochmal eine interessantere Theorie, warum das überhaupt so gemacht wurde. Nämlich nach Lyndall Roper ging es darum, dort vor allem an Urkunden ranzukommen, beziehungsweise diese zu vernichten, ja, um dann auch halt gegen Leibeigenschaft, gegen Besitzansprüche und so vorzugehen, weil die Klöster und Äbte ja teilweise diese Verträge verwaltet haben und vervielfältigt haben, die es dann den Bauern erschwert haben, bestimmte Rechte auch überhaupt in Anspruch zu nehmen. Das heißt, die Klöster waren einfach Orte der lokalen, sehr lokalen Machtausübung vor Ort und dessen, ja, was die Bauern erlebt haben an Staatlichkeit vor Ort, also vorsichtig anachronistischer Begriff, ja, aber den Zugriff eben der Fürsten dann auf ihr Gebiet. Und deswegen sind sie laut Lyndall Roper auch in diese Klöster reingegangen, um diese ganzen Urkunden eben auch zu verbrennen, zu vernichten oder sich in irgendeiner Weise anzueignen.
Wir wissen, dass Erzeugnisse, Dokumente, Objekte der Schriftkultur vernichtet wurden. Ja, neben Urkunden können das auch Sammlungen von Augustinpredigten gewesen sein. Das ist im Einzelnen nicht ausgewiesen. Es ist klar, und daran dafür, dass das einschlägigste Beispiel ist immer der Fürstabt von Kempten, von dem wissen wir, dass er Fälschungen in Auftrag gegeben hat, dass es Rechtsdokumente gab, in denen gefälschte Rechtstexte Ansprüche gegenüber Bauern artikulierten, die neu waren. Die Bauern kannten das in ihrer oral strukturierten Erinnerungskultur nicht und sie haben deshalb diese lateinisch verfassten Schriftdokumente natürlich als einen Angriff auf ihre Existenz verstehen müssen. Und mit der Vernichtung sozusagen der schriftlichen Überlieferungsträger dieser Texte ist so die Vorstellung eine gewisse Expurgierung, ein gewisses auf Nullstellen verbunden. Ja? Also es ist eine Rivalität auch zwischen oraler und schriftlicher Kultur, die als ein Herrschaftsmittel eingesetzt wurde. Und das, wie gesagt, undifferenziert schriftliche Urkunden im großen Stil im Zuge der Eroberung der Klöster vernichtet wurden, das ist evident, ja.
Wenn wir diesen Podcast jetzt irgendwie vor 60, 70 Jahren gemacht hätten, wenn es da schon sowas gegeben hätte, hätten wir uns jetzt wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde lang über irgendwie zwei, drei Personen unterhalten. Hätten wir die ganze Zeit über Luther geredet, über Münzer oder über wen auch immer noch, ja, hätten wir uns dann aussuchen können und darüber unterhalten, was diese bedeutenden Männer alles denn sich so an den Kopf geworfen haben. Ihr Buch geht auf Quellen ein, die auch von diesen Personen stammen, gibt ihnen aber gar nicht so viel Gewicht, sondern ordnet sie immer ein in den Ereignishorizont, der in der großen der stattgefunden hat, oder eben in andere, also eher in die publizistische Verbreitung, ja, weil die auch eben sehr viel aussagt über den Gehalt der Schrift. Jetzt ist es so, ganz drumrum kommen wir natürlich nicht, ja, wenn wir da auch mediengeschichtlich mit umgehen wollen. Weil da gibt es ja dann eben doch den Thomas Müntzer als ganz umstrittene Figur des Bauernkriegs und auch der Rezeptionsgeschichte der letzten 500 Jahre, weil er ja auch unmittelbar in der Rezeptionsgeschichte direkt nach den Aufständen in Frankenhausen von 25 verarbeitet wurde in der Publizistik. Da konstatiert Linda Roper auch bei uns in der Eule, wir sind einfach nicht in der Lage, kritisch mit Münzer umzugehen und uns ein neues Bild zu machen. Teilen Sie das, diese Einschätzung?
Ich bin schon in der Lage, zu einer kritischen Einschätzung Thomas Münzers zu gelangen. Also zunächst mal ist Münzer konsequent historisch zu kontextualisieren. Und da stellen wir ganz, ganz nüchtern fest, dass er als selbsttätiger Akteur im Altstädter Raum 1523, 24 eine erhebliche Strahlkraft entfaltete. Und zwar nicht zuletzt wegen seiner deutschen Messe. Die deutsche Messe, die er in Altstädt zelebrierte, war ein Novum und hat offensichtlich Leute attrahiert. Ja, wir wissen, dass sie aus der Grafschaft Mansfeld, aus katholischen Territorien nach Altstädt strömten. Die Zahl 2000 ist überliefert. Und dass er in dieser Tätigkeit als ein Stadtreformator, der 1523, 24 war, gewisse Erfolge erzielt hat. Dann ist der entscheidende Punkt seines, wenn man so will, Bekanntwerdens ein Brief Martin Luthers an die Fürsten von Sachsen, die vor dem Altstädter Teufel warnt. Diese Flugschrift hat eine entsprechende Verbreitung erlangt, wie so ziemlich alles, was Luther veröffentlicht hat. Und dadurch ist Münzer in Anführungszeichen bekannt geworden. Münzer musste daraufhin fliehen und hat sich in die nahegelegene Reichsstadt Mühlhausen abgesetzt, wo er sich einige Zeit lang halten konnte, um im Herbst 1524 dann eine Reise in den Süden anzutreten. Diese Reise in den Süden diente unter anderem der Druckverbreitung zweier gegen Luther gerichteter Schriften. Diese Schriften wurden in Nürnberg in den Druck gegeben. Dieser Drucklegungsprozess flog auf. Die Nürnberger Zensur arbeitete damals schon leidlich. Und von beiden Schriften ist der allergrößte Teil umgehend vernichtet worden. Das heißt, es sind wenige Dutzend Exemplare. In einem Fall wissen wir von 100 Exemplaren, die Hans Huth bereits nach Augsburg expediert hatte, dass sie dort überlebt haben. Das heißt, eine ganz kleine Stückzahl an Münzerschriften hat zeitgenössische Leser gefunden. Münzer hat sich daraufhin in den Kraichgau begeben und in den Aargau, hat dort Anschluss auch an Bauernhaufen zu finden versucht, und alles, was nach allem, was wir wissen, hat das nicht geglückt. Er hatte wahrscheinlich auch Kontakt zu Balthasar Hubmaier und den Anfängen der täuferischen Gruppierung in Zürich, dieser Kreis um Grebel, das ist der Nukleus des Zürcher Täufertums, die dann auch mit Münzer brieflich in Kontakt getreten sind. Am 5. September 1524 datiert ein Schreiben des Grebelkreises an Thomas Münzer, der ihn allerdings nie erreicht hat. Er ist überliefert im Archiv in St. Gallen oder in der Vadianer, in der Bibliothek in St. Gallen. Münzer selbst hat er nicht erreicht, aber er zeigt, dass da Kontakte zwischen den sich radikalisierenden Gruppen Kursachsens und den sich radikalisierenden Milieus ehemaliger Zwingli-Anhänger in Zürich, dem Nukleus, wie gesagt, des Täuferkreises bestanden. So, dann reist er zurück, Jahresanfang 1525, und wird dort tatsächlich regulär zum Pfarrer gewählt. Und dann dauert es noch 8 bis 10 Wochen, in denen sozusagen ein politischer Umbruch in Mühlhausen beginnt und er dann im Mai 1525 als eine Art Anführer der 300 des 300 Personen umfassenden Truppenkontingents, das die Mühlhäuser nach Frankenhausen schicken, agiert. So, und was passiert dann? Dann wird Münzer festgenommen und nach der Festnahme wird er gefoltert und verhört. Und diese Schrift, die dann erscheint, der Bericht Thomae Münzeri, ist die bis dato erfolgreichste Münzer oder der erfolgreichste Text, der von Thomas Münzer handelt. Und das ist sozusagen, das sind Lebenserinnerungen, in denen auch authentisches Material drin ist, in denen auch sozusagen so etwas wie eine skeptische Abkehr vom Volk, vom gemeinen Mann artikuliert wird, bei der man sich fragen kann, ist das fingiert oder ist das tatsächlich authentisch? Weil Münzer einen Zusammenhang herstellt zwischen dem Scheitern der Mühlhäuser Bauern und ihrem Eigennutz. Ja, wenn sie sozusagen ganz und gar Gottes Willen hätten verfolgt, dann hätte Gott vom Himmel eingegriffen. Das war ja
Ist
sozusagen die
das dann ein
Vision.
Zitat aus der Folterkammer oder wann soll er das denn da noch
Genau,
gewertet haben? Ja, okay.
also in welchem Maße diese Folter ansetzte etc., das wissen wir nicht. Und insofern ist auch die Authentizität dieser Überlieferung durchaus quellenkritisch zu befragen. Ich würde auch nie sagen, das hat er so gesagt. Aber diese Berichte über Thomas Münzer sind dann das Verbreitetste. So, und was setzt dann ein? Nach dem Tod und nach der Hinrichtung Thomas Münzers und all dem drumherum setzt eine massive Wittenberger Publizistik ein, die vor allem ein Ziel hat: den Erzteufel aus Altstädt bzw. Mühlhausen zum Verantwortlichen für das gesamte Bauernkriegsgeschehen zu machen. Ja? Also zu einer, wenn man so will, zu dem universalen, vom Teufel instrumentalisierten Verursacher des gesamten Aufstandsgeschehens im Reich. Und das ist eine absurde historische Verzeichnung Münzers und seiner historischen Bedeutung, die dann unter invertierter Wertung im Marxismus ihre Perpetuierung erfahren hat. Diese Stilisierung Münzers zu einer so hoch einflussreichen Figur ist zunächst mal ein apologetischer Versuch der Lutheraner und Luthers, von eigener Verantwortung für das Aufstandsgeschehen abzulenken. Und das hat im Grunde Münzer groß gemacht. Deshalb bezeichne ich ihn als Scheinriesen. Ja, wie Hatu Tur. Je näher sie rankommen, desto kleiner wird er. Und je weiter man weggeht, desto gigantischer ist er. Und insofern weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum man Münzer nicht historisch angemessen verstehen können soll. Wenn Sie seine Texte anschauen, ja, wenn Sie seine Texte anschauen, dann erkennen Sie eine wirklich gerade Linie, die von seinen ersten Dokumenten September 1521 bis ins Jahr 1525 führt. Nur aus dieser Zeit haben wir authentisches Textmaterial. Und dieser erste Text, das sogenannte Prager, früher hat man gesagt Manifest, heute sagen wir Prager Sendbrief, bietet bereits einen für Münzer ganz zentralen Grundgedanken, der da heißt, die Gottlosen werden von den Auserwählten niedergestreckt und getötet. Ja? Und dieser Gedanke der Ausrottung der Gottlosen durch die Auserwählten zieht sich wie ein roter Faden durch Münzers gesamtes Werk und seine gesamte Vorstellungswelt. Das heißt, die Idee, dass die Auserwählten den Auftrag haben, die Gottlosen zu töten, ist im Prinzip die Konstante. Und das Einzige, was variiert, ist die Frage, wer gegebenenfalls die Auserwählten sind, beziehungsweise mit den Auserwählten kooperiert. Das können phasenweise sogar die sächsischen Kurfürsten sein. Wenn die sächsischen Fürsten sich an Münzers Seite gestellt hatten, ihn als Propheten Gottes anerkannt hätten und in seinem Sinne Gottlose niedergestreckt hätten, dann hätten sie auch zu den Auserwählten gezählt. Und zuletzt waren es halt die Bauern, die er als die Auserwählten in Anführungszeichen auserkoren hatte. Und insofern ist es auch ganz authentisch oder nicht, was heißt authentisch, durchaus vorstellbar, dass er am Ende zum Ergebnis gekommen ist, naja, da sie ja verloren haben, können sie die Auserwählten nicht gewesen sein. Aber die Idee, dass Gottlose zu vernichten sind, auszurotten sind, ist dieser Münzerschen Theologie in die DNA geschrieben. Sie ist im Kern elementar gewalttätig, gewaltbereit und gewalttätig. Und deshalb habe ich eigentlich gar kein Problem, Münzer zu verstehen und auch definitiv zu sagen, nee, nee, also das ist eine Theologie, die ich vermutlich auch schon unter den Bedingungen des 16. Jahrhunderts, ohne Luther in allem zuzustimmen, für extrem gefährlich gehalten hätte.
Unabhängig von dieser Wertung höre ich
Ja.
Ihnen da sehr, sehr gerne zu. Ich merke schon, dass Ihnen das wichtig ist. Da kommen wir auch ganz zum Schluss noch mal drauf auf Ihre persönliche Ablehnung der Gewalt. Ich möchte aber vorher noch mal irgendwie hier festhalten, weil ich bin wahnsinnig fasziniert davon. Wir müssen uns ja überlegen, und das vergessen wir, glaube ich, manchmal so, dass die Reformation zu diesem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht gefestigt war. Wir reden hier über das Jahr 1525. 5 Jahre vorher waren gerade mal diese, was wir heute die drei reformatorischen Hauptschriften nennen, irgendwie erschienen, ja, so nach und nach. Die Thesen waren auch noch nicht lange her in der Verbreitung. Was für eine große Expertise, die Wittenberger an den Tag gelegt haben, hier jetzt publizistisch, propagandistisch unterwegs sein zu können. Also heute würde man sagen, das ist ja eine wahnsinnig gute Pipeline, die die da haben, und innerhalb kürzester Zeit irgendeinen Schmodder rauszuhauen, der ihre eigene Ideologie oder ihre eigene Ansichten, ihre eigene Weltsicht eben befördert, ja, unter den Leuten. Also wir reden ja im Zeitraum von 6 Jahren hat man da offensichtlich eine Maschinerie aufgebaut, die es schafft, eine einzelne Person so in Misskredit zu bringen oder für die eigenen Zwecke, die eigenen Weltsichten zu verwenden, wie das jetzt da geschehen ist, auch durch Luther. Und ich sehe da schon eine Parallele ja auch zu heute, ne? Also ich könnte man ja schon was lernen, wenn man jetzt Propagandist wäre, weil ich finde, die Art, irgendjemanden zu überhöhen, ja, personalisiert, um dann gegen diesen Pappkameraden zu kämpfen, ist ja durchaus etwas, was ich jetzt im Propagandismus, wenn man das so nennt, der wahrscheinlich die letzten 500 Jahre überhaupt nicht verändert hat. Insofern stilbildend bis heute, was die Wittenberger da so an den Tag gelegt haben, oder nicht?
Ja, also ich bin der Überzeugung, dass Luther ein publizistisches Genie war, mit all den sozusagen Ambivalenzen, die das mit sich bringt. Aber er wusste genau, wie er an bestimmten Punkten ansetzen muss. Es war auch ganz klar, gerade bei dem jungen Luther, dass er sehr kurze, sehr prägnante Texte sehr schnell rausgehauen hat und dass er damit die entsprechenden Wirkungen erzielt hat. Der ältere Luther wird immer länger, ja, die Texte werden immer länger, die werden auch langatmiger. Also mit dieser Grundhaltung hätte er sozusagen die frühen publizistischen Erfolge nicht einfahren können. Es ist diese Prägnanz, die sprachliche Virtuosität, aber eben auch die Fähigkeit, sie durch das typografische Medium entsprechend in Szene zu setzen. Und das verleiht, also dieses Ineinander von Inhalt und medialer Repräsentation dieses Inhalts verleiht Luther und der frühen Reformation zweifellos ihre Durchschlagskraft.
Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Ich habe nämlich dann auch noch gestern zum Abschluss Ihr abschließendes Kapitel, Ihre Bilanz gelesen und ich meine zu erkennen, dass Sie da auch sehr persönlich werden, ohne das dann genauso zu sagen, weil dort konstatieren Sie, dass der Bauernkrieg letztlich sinnlos war. Auch hier nochmal eine Differenz zu dem, was Roper und Blickle eben so sagen, die schon versuchen, so eine Erfolgsentwicklung, so ein Erfolgsgradmesser schwingt schon immer mit, ob man das jetzt nun revolutionär politisch sieht oder revolutionär gesellschaftlich kulturell sieht. Diese Kategorie, die verwenden sie überhaupt nicht, sondern es geht ihnen eher darum, was ich jetzt erkannt habe, gerade in ihrer doch sehr hitzigen Rede über die Theologie Münzers, eher so den Gradmesser, den wie gewaltvoll ging es denn dann überhaupt zu? Und da würde mich jetzt zum Abschluss nochmal ganz persönlich interessieren, spricht da doch eher der Thomas Kaufmann, den gerade einfach das weltpolitische Geschehen der letzten 2, 3 Jahre beschäftigt, wenn er davon spricht, der Bauernkrieg war sinnlos und dass Krieg ganz allgemein immer sinnlos ist, wie Sie es dort auch ganz klar im Abschlusskapitel nochmal sagen.
Ja, also ich bin in der Tat ein sehr massiver Kriegsgegner, aber was nicht bedeutet, dass ich jetzt Pazifist in dem Sinne wäre, dass man sich nicht wehren darf. Im Gegenteil, das würde ich auch ablehnen. Nur das eigentlich Furchtbare an Kriegen ist ja, dass sie niemals Lösungen bringen, sondern dass sie in der Regel Probleme verschieben, neue Probleme, Kaskaden auslösen, und dass sie Traumata produzieren, deren Folgewirkungen außerordentlich langlebig sind. Ich selbst bin das Kind einer Kriegsgeneration. Meine Eltern waren Kinder im Krieg und ich würde mühelos behaupten können, dass da familiär und in meinem Umfeld unendliche kriegsgenerierte Traumata die Lebensgeschichte beeinflusst haben. Das sozusagen nur als ein Illustrationsbeispiel, von dem ich sagen würde, mein Gott, es ist so unendlich sinnlos und es wird damit eigentlich nichts anderes erreicht, als dass bestimmte Menschen, die bestimmte Machtambitionen haben, sie entsprechend ausleben können und sehr, sehr viele Menschen in ein unendliches Elend stürzen. Also Krieg zu verhindern, müsste allerhöchste politische Priorität besitzen. Ja, und wenn er mal ausgebrochen ist, alles tun, um ihn einzugrenzen und zu beenden, halte ich auch für das einzig sozusagen politisch Vernünftige. Und am Bauernkrieg würde ich in der Tat sagen, all die Narrative, die ihm eine freiheitsgeschichtlich epochale Bedeutung zuschreiben, sind Ex-Post-Konstruktionen, die diesem in der Tat eruptiven Phänomen einer Aufstandsbewegung retrospektiven Sinn zu verleihen versuchen. Für die Zeitgenossen hatte er keinen Sinn, für die unmittelbaren Zeitgenossen war in der Publizistik der Grundton dominierend, tut das nie wieder, das lohnt sich nicht, das bringt einfach nichts. Und die Art und Weise, wie die Bauernschaften in den folgenden Jahrhunderten mit ihrer Problematik umgegangen sind, deutet darauf hin, dass die Aushandlungsprozesse zwischen Herren und Bauern in aller Regel die fruchtbarste Form der sozusagen Interaktion geblieben sind. Also das, was der gute und manchmal wirklich auch anstrengende Luther im Weingartner Vertrag sah, war dann am Ende doch für alle Beteiligten die beste Lösung. Vor allem sind die Menschen am Leben geblieben.
Lieber Herr Kaufmann, vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass wir über Ihr Buch sprechen
Ja.
konnten. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, danke schön. Und wir waren ja jetzt auch relativ zügig.
Ja,
Ich wünsche
gerne.
Ihnen einen fruchtbaren Tag, schöne Woche und gute Urlaubszeit. Tschüss.
Danke, Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war das Gespräch mit Thomas Kaufmann. Ich möchte euch zum Abschluss noch einmal sagen, unterstützt und liked doch den Eule Podcast, teilt diese Episode in den Social Media Kanälen, hört auch nochmal in die Episode mit Lyndall Roper rein. Unterstützt uns gerne auch finanziell, damit wir weiter dieser Arbeit nachgehen können. Das macht ihr am besten, indem ihr eulemagazin.de/abo besucht und euch dort ein Abo klickt. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank und nochmal Tschüss.